Einen gesegneten Abend wünsche ich uns allen. Ich heiße Jimmy Jingyunam und ich bin der Pastor einer Liebenzeller Gemeinde in ganz im Südbaden zwischen Schweiz und Frankreich, sozusagen im Dreiländereck im Südbaden. Von daher bin ich heute Abend hierher gekommen. Ihr merkt ja, ich sehe ein bisschen anders aus. Ich bin geborener Südkoreaner und bleibe auch weiterhin Südkoreaner. Ich bin glücklich verheiratet mit Galena, meine Frau, und sie ist ja die 9. 14 Geschwister. Wir haben gemeinsam drei Jungs, 12 Jahre alt, Timo und Noah, beinahe 6 Jahre alt. Und drei Jungs zu Hause in einem Dienstwohnung, das Leben könnt ihr euch schon gut vorstellen. Ich bin dankbar, dass wir im Gemeindehaus wohnen und direkt unter uns ist die Gemeinde. Sonntags sind wir in der Regel im Gemeindesaal, nicht in der Wohnung. Und wir sind dankbar, dass unter uns keiner wohnt. Wir sind gerade im Südbaden, aber davor hatten wir unseren gemeinsamen Gemeindedienst in Stuttgart, Stadtmitte. Ich erzähle jetzt von einem Mann, den ich in Stuttgart kennengelernt habe. Ich nenne mal diesen Mann heute Hans, aber so heißt er eigentlich nicht, aber ich nenne ihn einfach mal Hans. Auf den ersten Blick ist der Hans ein typischer Obdachloser. Er trägt immer dieselben Kleider, dasselbe Käppi und in der Hand trägt er immer dieselbe Tüte. Häufig, vor allem im Sommer, war sein Geruch fast unerträglich in seiner Nähe. Irgendwann habe ich festgestellt, aber er ist kein Obdachloser. Mitten im Zentrum in Stuttgart hat er eine nicht kleine Eigentumswohnung. Aber seine Wohnung ist komplett zugemüllt. Er ist ein Messi. Er denkt, dies und jenes kann ich auch irgendwann mal gut gebrauchen. Essensreste, Pfandflaschen, alte Klamotten, Kartons und überall Tüten. Und irgendwann weiß er selber nicht mehr, was alles wo zu finden ist. Wo schläft er, unser Hans? Er schläft einfach auf einer kleinen Ecke seines Sofas. Diesen Hans habe ich am letzten Sonntag des Monats immer in der Gemeinde gesehen. Er besuchte uns, unseren Gottesdienst. Warum? Weil nach dem Gottesdienst gemeinsame Mittagessen da war. Typisch schwäbisch. Maultaschen in Suppe und Kartoffelsalat. Unsere Leute haben immer wieder mal Kuchen mitgebracht. Und das heißt, es gab immer Kaffee und Kuchen und dann nettes Miteinander. Hans ist ein geselliger Mensch. Er kann richtig gut auf Menschen zugehen und auf Schwäbisch losschwätzen. er ist sehr redegewandt. Und ich muss sagen, er hat einen sehr edlen Sprachstil. Wie ich gesagt habe, bin ich geborener Südkoreaner. Erst mit 26 kam ich nach Deutschland. Das heißt, Deutsch ist für mich Fremdsprache. In meinem ersten Dienst in Stuttgart hat er mein Deutsch immer wieder korrigiert, immer wieder. Er hat gesagt, Jimmy, du musst nicht so und so, so sagen. Das ist ein richtiges Deutsch. Ja, er hat mich immer wieder korrigiert. Da wurde ich neugierig. Ich wollte mal Hans näher kennenlernen. Ich wollte mal seine Lebensgeschichte erfahren. Irgendwann hat er sich mir geöffnet und von seinem Leben erzählt. Sein erster Satz war: Ich war ungewollt. Ich war ungewollt. Ich bin durch eine Affäre entstanden. Das war sein erster Satz. Sein leiblicher Vater war ein Professor an der Universität Bonn. Hans bekam von seinem leiblichen Vater seine edle Sprachfähigkeit und seine Intelligenz. Aber er erlebte von seinem Vater von klein auf die Ablehnung, die bittere Ablehnung. Er hat von seinem Vater zwar inmitten in Stuttgart, wo alles teuer ist, eine gute Eigentumswohnung geschenkt bekommen. Sein Vater hat es finanziert, aber von seinem Vater bekam er keine Zuwendung, keine Liebe, keine Anerkennung. Liebe Geschwister, über unserem heutigen Abend steht das Thema: Du bist geliebt. Wir wollen das Thema mal gemeinsam betrachten. In meiner Predigt wollen wir zuerst mal schauen, aber was diese Aussage nicht bedeutet. Deswegen ist mein erster Punkt: Du bist geliebt. Häufige Missverständnisse. Viele Menschen sehnen sich nach solch einer Aussage: Hey, du bist geliebt. Hey, du bist angenommen. Der Hans wäre sicherlich ein anderer Mensch geworden, wenn er von seinem Vater die Liebe, die Anerkennung und die Zuwendung immer wieder bekommen hätte. Aber nicht nur der Hans, sondern viele Menschen hätten ein anderes Leben geführt, wenn sie in ihrer Kindheit, wenn sie in ihrer Jugendzeit solche Liebe erfahren hätten. Hey, du bist geliebt. In der modernen Psychologie und der Pädagogik wird diese Aussage sehr positiv bewertet. Du bist geliebt. Diese Aussage kann das Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken. Und diese Aussage, du bist geliebt, das kann Gefühl der Zugehörigkeit, soziale Bindungen oder emotionale Sicherheit fördern. Aber gleichzeitig reduziert solche eine Aussage die Einsamkeit. Liebe Geschwister, wisst ihr, ich habe neulich eine Studie gelesen, alle zweite Jugendliche in Deutschland fühlt sich einsam. Wenn wir zu ihnen sagen können: Hey, du bist wertvoll,
Du bist geliebt. Du bist angenommen. Diese Aussage kann etwas Gutes bewirken. Bringt dann diese Aussage immer nur positive Aspekte mit sich? Nein, diese Aspekte können wir auch in Bezug auf negative Aspekte vorstellen. Wenn jemand ständig sagt, du bist geliebt, du bist geliebt, du bist geliebt, kann sagen, okay, weil ich geliebt bin, dann kann ich nur alles machen, was ich will, denn ich bin ja geliebt. Man kann damit das Fehlverhalten rechtfertigen. Dabei betont man dieses Ich, oh, ich bin etwas Besonderes. Ich darf mich über andere erheben. Der Egoismus. Oder diese Überheblichkeit, ja, ich bin ja sowieso geliebt. All diese Nachteile, all diese negative Aspekte können wir uns gut vorstellen. Oder ich kann auch ein anderes Missverständnis nennen. Sicherlich habt ihr immer wieder mal gehört, wenn eine Person sehr unfreundlich ist, zynisch oder manchmal zu grob, dann sagen andere Leute über diese Person, hey, lass gut sein, der oder die hat Probleme mit sich selbst. Diese Aussage haben wir immer wieder mal gehört. Dann hört sich fast so an, es hört sich so, wer sich selber nicht lieben kann, dann ist nicht fähig, andere zu lieben. Solche Menschen können sich nicht annehmen, deswegen können sie andere Menschen nicht annehmen. Es klingt richtig. Und so beobachten wir immer wieder in unserem Alltag. Und so sagen auch heutzutage viele Psychologen und Psychotherapeuten solche Dinge. Aber dieses Denkgut ist in die christliche Denkweise, in unsere Denkweise hineingekommen. Und häufig finden wir in vielen christlichen Erbauungsbüchern solch ein Denkgut. Nämlich die Nächstenliebe geschieht auf der Basis der Selbstliebe. Wenn ich mich zuerst mal lieben kann, dann bin ich fähig, andere Menschen zu lieben. Aber liebe Geschwister, wenn wir die Bibel richtig lesen, dann stellen wir fest, dass diese Aussage theologisch nicht korrekt ist. In solchen christlichen Erbauungsbüchern wird häufig ein Satz herangezogen. Und dieser Satz lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Wort steht im 3. Mosebuch, im Levitikus Kapitel 19, Vers 18. Interessant ist aber, dass die Nuance dieses hebräischen Textes, Urtextes, etwas anders ist. Wenn man diesen Text vom Hebräischen direkt übersetzt, dann lautet es so, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Nochmal, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Hier erklärt Gott, warum wir unseren Nächsten lieben sollen. Denn mein Nächster, dein Nächster ist genau so wie du und wie ich. Wie Gott dich und mich liebt, liebt Gott auch meinen Nächsten, meinen Nächsten. denn er ist wie du. Warum ist dann diese Akzentverschiebung überhaupt zustande gekommen? Etwa 250 vor Christus wurde die hebräische Bibel einmal ins Griechische übersetzt. Wir kennen die Geschichte schon. Wir wissen ja, seit dem babylonischen Exil lebten viele Juden nicht mehr im Mutterland in Israel, sondern in der Diaspora, in der Zerstreuung. Durch Alexander den Großen ist die Welt zwischen Griechenland und bis zu Indien, dieser Teil wurde hellenisiert. Das heißt, die haben die griechische Kultur, die griechische Sprache und die griechische Denkweise und Philosophie angenommen. Die meisten Juden in der Diaspora, die konnten irgendwann nicht mehr Hebräisch. Die haben die Sprachfähigkeit verloren. Die konnten nur Griechisch, ihre Alltagssprache. Und die Kinder konnten nicht mehr die hebräische Bibel lesen. Da ist die Notwendigkeit entstanden. So haben die Übersetzer die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Dabei haben die Übersetzer doch einigermaßen ihren Bibeltext oder den Bibeltext an die griechische Denkweise angepasst. Und so haben die übersetzt, statt liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du, statt liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So klingt dieser Satz so. Nächstenliebe geschieht auf der Basis der Selbstliebe. Ja, wenn ich mich selber liebe, dann kann ich auch anderen lieben. Aber Bibel erzählt nicht davon. Wir kommen noch dazu. Jetzt stellen wir zwei wichtige Punkte mal zuerst fest. Du bist geliebt. Dieser Satz wird häufig missverstanden und häufig missbraucht. Aber dieser Satz bedeutet nicht, dass wir überheblich sein dürfen, dass wir egoistisch sein dürfen. Dieser Satz bedeutet auch nicht, dass wir alles tun dürfen, was wir tun wollen. Und dieser Satz bedeutet auch nicht, dass wir einfach sagen, hey, nimm mich einfach so an, so ich bin, denn ich bin geliebt. Oder auch noch eins, die Selbstliebe sei die Basis der Nächstenliebe. Nein. Warum sage ich nein? Wir gehen einen Schritt weiter. Wie sollen wir dann diese Aussage, du bist geliebt, richtig verstehen? Wenn wir diese Aussage durch die Bibel betrachten, heißt dann diese Aussage, der Schrei Gottes nach dir. Der Schrei Gottes nach dir. Diese Aussage möchte ich kurz anhand einer Geschichte verdeutlichen. Geschichte von Eli und dem Mann. Es geschah in einem verlassenen Park am Rand einer Stadt. Dort ging ein Fremder vorbei. Im Park findet dieser Mann ein kleines, verlassenes Baby, allein, weinend in Not. Ohne zu zögern, hebt er dieses Kind auf und adoptiert dieses Kind. Und er nennt dieses Kind Eli. Der Mann kümmert sich liebevoll um Ellie. Er gibt ihr alles, was sie braucht und zeigt oder zieht sie groß. Und er sorgt dafür, dass sie zu einem fröhlichen und hübschen jungen Mädchen heranwächst. Für diesen Mann war es von Anfang an wichtig, dass Ellie weiß, wie sie zu ihm gekommen ist. Und Ellie ist ihm sehr dankbar. Einige Jahre sind vergangen. Ellie wird zu einer jungen Frau und er hilft ihr, eine gute Ausbildung zu machen. Und er finanziert alles, was Ellie gebraucht hat, sodass sie ein eigenständiges Leben führen kann. Dieser Mann schenkte ihr schöne Kleider und sorgte für sie. Und Ellie blüht auf und wird eine angesehene Frau in dieser Gesellschaft. Doch als Ellie mehr und mehr Anerkennung gefunden hat, hat sie angefangen, sich von ihrem Stiefvater zu distanzieren, der sie gerettet und aufgezogen hat. Und sie lässt sich einfach verführen von falschen Freunden und oberflächlichen Vergnügungen. So verschwindet sie alles, was ihr geschenkt worden ist. Sie verliert sich aus Partys und oberflächlichen Beziehungen und vergisst dabei völlig, wer sie ist und was dieser Mann für sie getan hat. Dieser Mann beobachtet all das mit schwerem Herzen. Er fühlt sich zutiefst verletzt. Doch seine Liebe zu Ellie bleibt unverändert. Er versucht immer wieder, Ellie daran zu erinnern, wer sie war. Trotz all dem hält ihr Adoptivvater an der Hoffnung fest, dass Ellie eines Tages wieder zurückkehren wird. Bei Ellie ist irgendwann alles weggefallen. Und dann erinnert sie sich an die schönen Zeiten, als sie noch bei ihrem Adoptivvater lebte. Sie erkennt endlich, wie sie geliebt worden war. Und sie stellt fest, sie hat sich verirrt. Sie hat alles verloren. In diesem Moment der Klarheit beschließt sie, zu dem zurückzukehren, der sie immer bedingungslos geliebt hat. Für Ellie ist ihr Adoptivvater der, der sie angenommen hat, wie sie ist. Liebe Geschwister, diese Geschichte ist keine von mir ausgedachte Geschichte. Diese Geschichte steht im Prophetenbuch Hesekiel Kapitel 16 mit aller Ausführlichkeit. Eine sehr bewegende Geschichte. Ich habe dieses Mädchen einfach Ellie genannt, aber diese Frau steht im Hesekiel Kapitel 16 für die untreue Frau Jerusalem, für das Volk Israel. Und dieser Mann ist gerade hier der Gott, der Israel bedingungslos geliebt hat. Liebe Geschwister, wisst ihr, wie dieses Kapitel Hesekiel 16 abschließt? Der Text lautet so, Hesekiel 16, Vers 63. Hier erklärt Gott, warum er all das für diese untreue Stadt Jerusalem getan hat. Ich lese den Text. Damit du dran denkst und dich schämst und vor Scham deinen Mund nicht mehr aufzutun wagst, wenn ich dir alles vergeben werde und was du getan hast, spricht Gott der Herr. Wenn die Bibel sagt, du bist geliebt, dann bedeutet diese Aussage nicht, ja, alles, was du tust, ist in Ordnung. Nein, sondern diese Aussage bedeutet, dass Gott uns immer annimmt, wenn wir zu ihm zurückkommen. Seine Vergebung ist bedingungslos. Seine Vergebung ist bedingungslos. Insofern sagt Gott, du bist geliebt. Diese gnädige, bedingungslose Annahme Gottes bewirkt in uns etwas, nämlich die Beschämung. Wir sind beschämt. Warum? Weil Gott bedingungslos uns angenommen hat. Und diese Gnade ist unermesslich. Aber, liebe Geschwister, diese Beschämung ist nicht etwas Negatives, sondern diese Beschämung in der Bibel, Beschämung durch Gottes Gnade, macht uns frei und froh. Diese Beschämung bringt uns nicht zu einer Verlegenheit, zu einer bloßen Darstellung, sondern diese Beschämung führt uns zur Freude der Umkehr und zur Freude der Buße. Und noch eines, bei dieser Beschämung, bei dieser echten Buße und Umkehr geschehen die entscheidenden Versöhnungen. Unsere Versöhnung mit Gott. Unsere Versöhnung mit unseren Nächsten, mit unseren Mitmenschen. Und dann noch etwas. Ich darf mich mit mir versöhnen. Ich darf mich mit mir selbst versöhnen. Warum? Weil Gott mich so angenommen hat. Ich darf frei sein, weil Gott mich geliebt hat. Häufig wird gesagt, ja, im Alten Testament geht es ja um das Gesetz, im Neuen Testament geht es um die Gnade. Aber liebe Geschwister, bereits im Alten Testament ist überall Gott hatte zu erfahren, überall Gottes Barmherzigkeit zu erfahren. Diese einfache Aufteilung ist schlichthin nicht haltbar. Ich unterrichte in einer Bibelschule in Bad Liebenzell, Fachbereich Altes Testament. In meinem zweiten Modul unterrichte ich von Weisheitsbüchern bis zum großen Prophetenbüchern und dann bis zum kleinen, 12 kleinen Prophetenbüchern. Dieses Modul fällt unseren jungen Studenten sehr, sehr schwer. Vor allem, zum Beispiel im Jesaja-Buch. Wenn wir mal sorgfältig in dem Buch Jesaja lesen, dann finden wir ein ständiger Wechsel zwischen den Prophetenworten und dann Heilsworten. Ständiger Wechsel. Gott spricht jetzt von dem Gericht, das bald auf Israel kommen wird. Und plötzlich spricht Gott von einer Heilszeit. Siehe, ich mache alles neu. Die moderne kritische Theologie meinen, ja, die haben unterschiedliche Quellen. Deswegen sind sie einfach so zusammengefügt worden. Die waren früher ganz anders, unterschiedliche Traditionen gehabt und irgendwann in der Endgestaltung ist es so gekommen. Das muss man nicht unbedingt so betrachten. Wir finden darin einen Grund. Dabei, ich komme nochmal dazu, dabei habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Mir ist mehrfach bei den Propheten aufgefallen, dass da eine gewisse ungewöhnliche Reihenfolge zu lesen ist. Die erste, Gott kritisiert die Sünde von Israel. Und Gott spricht vom Gericht. Das Gericht soll kommen. Plötzlich spricht Gott vom Heil. Und dann verheißt Gott, dass er Israel wieder annehmen wird. Und am Ende steht, Israel tut Buße und kehrt um zu seinem Gott. Wir denken, nein, Buße muss zuerst mal geschehen, dann nimmt Gott mich an. Aber die Bibel zeigt uns eine andere Reihenfolge. Zuerst Gottes Gnade, Gottes Annahme Israels, dann geschieht durch die Beschämung Israels Buße und die Umkehr. Und genau diese Reihenfolge finden wir auch im Neuen Testament. Ein kleines Beispiel. Wir lesen die Bergpredigt immer so, oh, wir müssen auch dies und jenes und dies und jenes tun, um die bessere Gerechtigkeit zu erreichen. Dabei haben wir etwas übersehen. Denn durch das Kommen Jesu ist das Himmelreich uns greifbar nahe gekommen. In Jesus ist das Reich Gottes gegenwärtig. Und dieser Jesus, der in sich das Reich Gottes hat, er spricht zu den Menschen, selig seid ihr. Die Seligpreisung steht ganz am Anfang der Bergpredigt. Und dann kommt die Anforderung. Dann zeigt Jesus, wie wir leben sollen als Kinder Gottes. Was haben wir getan? Nichts. Gott ist zu uns gekommen in Jesus. Deswegen spricht er uns diese Seligpreisung zu. Und dann zeigt er uns, wie unser Leben aussehen soll. Deswegen ist die Aufteilung im Alten Testament nur das Gesetz, im Neuen Testament Gnade. Nein, das passt schlichthin nicht. Überall in 66 biblischen Büchern lesen wir Gottes Gnade. Aber diese Gnade Gottes ist am Kreuz Jesu auf Golgatha ihren Höhepunkt erreicht. Liebe Geschwister, diese Gnade gilt auch für uns heute. Ich weiß nicht, was dich, was mich oder ja, was uns gerade tief in mir erdrückt. Unsere Vergangenheit, unser Versagen. Hast du Mist gebaut, sage ich mal so, im Leben? Hast du irgendeinen Fehler gemacht? Deswegen traust dich nicht ganz zu Gott zu kommen, weil du weißt, ich bin ein Sünder. Aber wir sehen in der Bibel überall, Gott nimmt dich bedingungslos an, wenn du zu ihm kommst. Wenn du zu ihm kommst, nimmt er dich an. Egal wie schwer deine Vergangenheit war, wie schwer dein Versagen war, wie groß dein Mist war, nimmt Gott dich auch heute bedingungslos an. Das heißt, diese Aussage, du bist bedingungslos geliebt, das bedeutet, dann darfst du zu ihm um, denn du bist geliebt. Deshalb darfst du dir vergeben. Du darfst dir gnädig sein, denn Gott ist zu dir gnädig. Du darfst dich mit Gott, mit deinen Mitmenschen und dann mit dir selbst versöhnen, denn Gott will dich haben. Das bedeutet, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist der Schrei Gottes nach dir. Das ist Gottes Weinen wegen dir. Gott liebt dich. Du bist geliebt. Auch jetzt schreit Gott nach dir und er sucht nach dir. Dann schauen wir noch, was diese Aussage gekostet hat. Du bist geliebt. Der teure Weg Gottes zu dir und zu mir. Diese Aussage möchte ich noch einmal erläutern anhand eines bekannten Gleichnisses. Vor einigen Jahren durfte ich eine interessante Entdeckung machen und das fasziniert mich immer wieder, dass Gottes Wort so unerschöpflich ist. Und möchte ich heute diese Entdeckung von mir mal teilhaben lassen. Diese Geschichte steht Matthäus Evangelium Kapitel 13 ab Vers 44 bis 46. Ein sehr bekannter Text. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, und den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perle suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Himmelreich ist wie ein Schatz. Ein Schatz, den der Bauer hier im Acker zufällig gefunden hat. Woher dieser Schatz ist, ist es für ihn egal. Er hat den Schatz gefunden und er verkauft alles, was er hat, und dann kauft diesen Acker, sodass der Schatz ihm gehören kann. Und das zweite Gleichnis vom Kaufmann und der Perle verstehen wir traditionell in dieselbe Richtung. Aber jetzt schauen wir mal noch einmal dieses zweite Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann. Hier geht es um einen Menschen, eine Person. Und diese Person macht sich Mühe, um eine Perle zu suchen, zu finden. Und er ist ein Kaufmann. Ihn interessieren nur die Perle. Er ist ein Perlenexperte. Und er kennt sich sehr gut aus. Aber wisst ihr, interessant ist aber, in Israel, da finden wir keinen Perlaustern. Das heißt, wenn man eine gute Perle suchen will, in Israel, oder als Israelit oder als Jude, dann muss man sich auf der Suche sein, oder er muss eine lange Fernreise unternehmen. Und hier steht, als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Warum ich diesen Text heute mitgebracht habe, ist deswegen, weil ich in diesem zweiten Gleichnis das finde, was Jesus für dich und für mich getan hat. Gott macht sich in Jesus auf die Suche nach dir, weil du in den Augen Gottes die kostbare Perle bist. Es geht hier nicht um eine Menge von Perlen, nicht um Massen von Perlen, sondern um die eine einzige Perle. Nämlich, hier geht es um dich. Jesus lässt alles hinter sich, damit du ihm gehören kannst. Was hat diese Perle gekostet? Sein Leben. Das, was wir hier finden, haben die ersten Christen in einem Lied zusammengepackt und immer wieder gesungen. Und das finden wir in dem Philipperbrief Kapitel 2. Er, nämlich Jesus Christus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus hat alles hinter sich gelassen, um dich zu gewinnen, um dich zu finden, denn du bist die eine einzige kostbare Perle. Und das hat seine Entäußerung gekostet, seine Erniedrigung gekostet. Er ist Mensch geworden, sodass er diese Perle bei sich haben kann. Er hat auf all seine göttlichen Vorrechte verzichtet, weil er dich gefunden hat. Der Evangelist Matthäus war so sorgfältig, so dass er hier in diesen zwei Gleichnissen unterschiedliche Zeitformen verwendet hatte. Und diese unterschiedlichen Zeitformen hat die neue Luther-Übersetzung gut wiedergegeben. Ich zeige euch hier nochmal den Text. Zuerst mal der Schatz in Vers 44, Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und in seine Freude, Achtung, geht er hin und verkaufte alles, was er hat und kauft den Acker. All diese Handlungen stehen gerade in der Gegenwartsform. Warum? Weil diese Suche, diese Handlungen auch heute immer wieder in jedem Land, überall in dieser Welt geschehen soll, in aller Zeit geschehen soll. Deswegen steht hier die Gegenwartsform. Aber in dem nächsten Gleichnis, ich lese mal den Text, der Kaufmann, der die gute Perle suchte und als er eine kostbare Perle fand, Achtung, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Diese Handlungen stehen in der Vergangenheitsform, auch vor allem die griechische besondere Form perfekt. Das bedeutet, diese Handlungen sind abgeschlossen in der Vergangenheit. Das hat Jesus getan für uns. Warum? Weil wir geliebt sind. Weil er dich, die einzige Perle, finden wollte. Liebe Geschwister, ihr kennt dieses Lied von Albert Frey. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Und das Refrain, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich bin kein guter Sänger, tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, fühle ich mich ertappt. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. So oft habe ich mir die Frage gestellt, wie kann Gott mich lieben, wenn er wirklich mich kennt? Wie kann er überhaupt mich lieben, wenn er wirklich mich kennt? Jedes Mal spüre ich in mir eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich mir sage, dass ich von mir weiß, und von dem, was Jesus ständig zu mir sagt: Du bist geliebt. Warum empfinden wir diese Diskrepanz in uns, liebe Geschwister? Diese Frage habe ich mir immer wieder mal gestellt. Ist es nicht so deswegen, weil wir in uns, oder wir kennen uns selber, aber wir betrachten uns selbst durch unsere sündigen Augen. Ich kenne mich nur als Sünder, weil ich nicht mich ohne diese Sünde nie erlebt habe. Ich betrachte mich immer durch mein Versagen, durch meine Vergangenheit, durch meine Fehler. Deswegen empfinde ich mich nicht immer liebenswürdig. Aber Gott spricht zu uns: Du bist geliebt. Warum? Weil er die Fähigkeit hat, uns durch unsere Sünde hindurch unseren inwendigen Menschen betrachten kann. Warum? Weil er unsere Sünde auf sich nehmen will. Weil er genau unsere Sünde kennt, deswegen will er diese Sünde auf sich nehmen und uns befreien. Deswegen sind wir in seinen Augen liebenswürdig, obwohl wir uns nicht so empfinden. Jesus will deine Sünde, meine Sünde auf sich nehmen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist nicht so deutlich zu sehen. Diese Frau, oder vor dieser Frau ist ein Stein, ein Edelstein, eine Perle. Diese Perle ist so groß und ihr Wert ist 4 Millionen Dollar. Liebe Geschwister, vor 3 Wochen war ich mal auf einem Bauernhof mit unseren Kindern. Da haben wir genug gerochen. Okay, ich stell mal so vor. Ich hol mal einen Eimer Kuhmist. Kuhmist, es riecht dementsprechend. Und dann gieße den Eimer auf die Perle. Dann frage ich euch mal, wer möchte diese Perle haben? Alle, genau. Danke für eure Ehrlichkeit. Warum wollen wir diese Perle trotzdem haben? Weil wir wissen, ich kann Kuhmist wegwischen, abwaschen, reinigen. Ich kann auch dann die Perle einfach, ja, so wieder sauber machen. Ich kann auch die Perle wieder. Oder ich kann auch die Perle haben. Weil ich weiß, ich kann die Perle von diesem Kuhmist trennen, befreien. Dabei betrachten wir den wahren Wert dieser Perle. Genau das kann Jesus. Er kann unsere Sünde genau kennen und genau betrachten, aber er kann unsere Sünde trennen von uns. Er kann uns befreien von diesem Mist. Und dann spricht er zu uns, du bist geliebt. Du bist geliebt, weil er fähig ist, dich aus diesem Schlamm, aus diesem Kuhmist herausnehmen kann. Deswegen spricht er zu dir, du bist geliebt, wenn du zu mir kommst. Du bist geliebt. Liebe Geschwister, insofern ist eine Wahrheit, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt, die dreckige, die schmutzige, die verloren gehende Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du bist geliebt. Wenn Jesus zu dir, zu mir sagt, du bist geliebt, dann heißt es, dass er deine Sünde, meine Sünde, unser Fehlverhalten, unsere Vergangenheit, unsere Verletzungen auf sich nehmen will. Deswegen spricht er, du bist geliebt. Und dafür hat er sein Leben bezahlt. Noch ein Schritt. Du bist geliebt. Das soll unsere Botschaft sein für die verloren gehende Welt. Liebe Geschwister, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Von klein auf war ich sehr gerne in der Gemeinde. Aber in der Schule war ich kein guter Schüler. Ich war einfach zu neugierig. Ich war einfach zu ungeduldig. Und ich war zu zappelig. Und ich war einfach zu sehr fröhlich, sage ich mal, in dieser asiatischen, ernsthaften Kultur. Ich war so neugierig, dass ich immer wieder die Fragen gestellt habe. Ich war in der 7. Klasse. Ich habe ständig Fragen gestellt, weil ich einfach so neugierig war. Und dann hat die Lehrerin vor der Klasse mir gesagt, hör auf mit solchen blöden Fragen. Und die ganze Klasse hat sich über mich lustig gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich stelle nie wieder eine Frage und habe ich dran gehalten. So waren meine Wochentage im Lauf der Woche. Aber am Wochenende war es anders. Am Wochenende war ich samstags und sonntags in der Gemeinde, samstags Chorprobe und wir haben uns mit den Freunden getroffen und dann Sitzkissen pflegen lassen und ich habe auch ein paar Gemeindescheiben kaputt gemacht. Das war mein Spielplatz. Am Sonntags so coole Geschichte und Süßigkeiten, nette Leute und vor allem hübsche Mädels. Deswegen war ich sehr gerne in der Gemeinde. Aber damals wusste ich, ich fühle mich in der Schule überhaupt nicht verstanden. Aber am Wochenende in der Gemeinde, ich wusste, ich war angenommen. Ich bin geliebt. Ich bin willkommen. Liebe Geschwister, ich erinnere mich an keine einzige Predigt in meiner Kindheit, aus der Kindheit oder aus meiner Jugendzeit. Aber ich erinnere mich ganz wohl an diese Atmosphäre, an diese Geste, an die Mimik, an die netten Worte. Du bist angenommen. Und das war für mich die erste Evangelisation. Die Taten ohne Worte, die Geste, diese Botschaft, die ohne Worte mir vermittelt worden war. Ich wusste, ich war geliebt, ich bin geliebt. Und diese Annahme hat mir Ohren geöffnet, auf die Predigt zu hören. Und diese Botschaft hat mir die Augen geöffnet, selber in der Bibel zu lesen. Liebe Geschwister, ist diese Botschaft unsere Botschaft für die Welt, die verloren geht? Du bist geliebt. Wie gesagt, das war für mich die erste Evangelisation. Sind wir Christen bereit, die Menschen aus der Welt auch in unseren Gemeinden willkommen zu heißen? Denn wie Jesus, wie Gott spricht, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. In der Welt ist die Gemeinde Jesu der einzige Ort, wo die hoffnunggebende, entlastende, befreiende Botschaft zu hören ist. Wo sonst hört Mensch? Wo sonst hören die Menschen in der Welt so eine warme Geste, so eine warme Worte, wenn es nicht in die Gemeinde Jesu? Deswegen wollen wir Unterschiede machen. Deswegen müssen wir die Unterschiede machen. Und das ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Wir sind Botschafter, Botschafter Jesu. Und zur Welt gehen wir und sprechen wir sie an. Du bist bedingungslos geliebt. Liebe Geschwister, ich frage der Einzelne von euch, bist du schon unterwegs mit Jesus? Bist du, oder du weißt es, dass du geliebt bist, dass du begnadigt worden bist, dann ist es unsere Aufgabe, die Welt zur Welt zu sagen, du bist geliebt. Oder kennst du diese Liebe und Gnade Gottes noch nicht so gut oder noch nicht erfahren? Du hast noch vielleicht hast du noch nie gehört, du bist geliebt? Dann höre das Wort. Öffne dein Herz. Gott spricht zu dir. Du bist geliebt. Du bist diese einzige Perle. Und für dich habe ich mein Leben und mein Gottsein aufgegeben. Kann sein, dass du deine Vergangenheit immer siehst, deine Verletzungen, und misst an dir. Aber dieser Jesus schaut durch deine Sünde hindurch und er sieht dein zerbrochenes Herz und sagt zu dir, du bist geliebt. Er sieht deinen wahren Wert. Deswegen gilt diese Einladung für uns alle heute Abend. Denn du bist geliebt.